beten. Wie geht das? Während ein Techniker vom Störungsdienst das Telefon repariert, unterhalten sich im Arbeitszimmer des Pfarrers drei Geistliche über die richtige Gebetshaltung. Der eine meint, im Knien ließe er sich am besten beten. Das wäre die einzig richtige Haltung vor Gott. Der andere erklärt, dass er am besten im Stehen betet und dazu die Hände zu Gott erhebt. So würde die Sehnsucht und Bedürftigkeit am deutlichsten ausgedrückt. Der dritte ist anderer Meinung. Für ihn ist die richtige Gebetshaltung, auf dem Boden ausgestreckt vor Gott zu liegen. Schließlich gäbe es Beispiele dafür in der Bibel. Da mischt sich der Fernmeldetechniker ein und sagt, also ich habe am besten gebetet, als ich einmal mit dem Kopf nach unten an einem Telefonmast hing. Not lehrt beten, das stimmt schon. Allerdings kann Not auch Fluchen lehren. Viele unserer Zeitgenossen denken nach wie vor, Gebet ist nur etwas für Notfälle. Andere sehen im Gebet einen himmlischen Wunschautomaten oder eine Form der Selbstberuhigung. Viele denken, wozu brauche ich Gott im Alltag? In der Regel habe ich doch einigermaßen alles im Griff. Und oft sind wir uns selbst genug. Ich möchte uns eine Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium erzählen. Da geht es um Menschen, die mit dem Gebet durchaus vertraut sind, und dennoch bitten die Jünger Jesus um eine Unterrichtsstunde in Sachen Gebet. Sie haben beobachtet, dass Jesus noch anders betet, als sie es bis dahin gewohnt waren. Bestimmt kannten sie auch die Tisch-, die Morgen- und Abendgebete, in die sie genauso wie Jesus durch die religiöse Erziehung im Elternhaus hineingewachsen sind. Aber irgendetwas ist bei Jesus anders. Und das wollen sie gerne wissen. Herr, lehre uns beten, so lautet ihre Bitte. Und Jesus beantwortet ihre Frage zuerst, wie es in der Schule so üblich ist, mit etwas, das sie auswendig lernen können, mit dem Vater unser. Jesus weiß aber, dass das Gebet nicht nur eine Sache der Worte ist, sondern ganz wesentlich aus der Beziehung lebt zu dem, der im Gebet angesprochen wird. Deswegen, beten ist Reden mit Gott. Beten gehört dazu, wenn man mit Gott im Alltag lebt und Jesus an seiner Seite weiß. Jesus nimmt sich Zeit, seinen Jüngern durch Worte und Bilder von dem Vater im Himmel zu erzählen, mit dem er selbst seinen vertrauensvollen Umgang pflegt. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Boote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür gebe? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Gott hört Gebet, das ist sicher. Jesus malt seinen Jüngern eine alltägliche Situation, in einem Dorf in Palästina vor Augen. Damals war es so, Brot wurde nicht beim Bäcker gekauft, sondern von der Hausfrau jeden Morgen für den Tagesbedarf gebacken. Nur eine Familie mit kleinen Kindern, die schon ein Frühstück brauchten, bevor die Mutter den Teig zubereitet hatte, das Feuer gemacht und dann die Brote ausgebacken hatte, so eine Familie mit Kindern behielt noch ein wenig Brot für den kommenden Tag über Nacht. Nur in etwas Milch war das Vortagsbrot dann noch genießbar. Der Nachbar, der mitten in der Nacht einen Besucher bekommt, hatte offensichtlich keine kleinen Kinder mehr. Aber er wusste, wo er noch etwas Brot bekommen könnte. Und ihm ist klar, wer einen Freund hat und in der Not ist, der kann damit rechnen, dass ihm geholfen wird. Und damals wurde die Gastfreundschaft sehr groß geschrieben. Wenn jemand als Gast kam und man kein Brot hatte, das war schon eine große Not. Da konnte man nicht einfach mal eine Pizza bestellen und sie sich liefern lassen, so wie heute. Und wenn jemand die kühlen Abendstunden für seine Reise genutzt hat, dann kommt er erst spät an seinem Ziel an. Und wenn man dann so mitten in der Nacht zum Nachbarn geht, da ist das schon peinlich. Da klingelt man eigentlich nicht Sturm. Da klopft man vielleicht vorsichtig an der Wohnungstür. Und wenn niemand hört, dann schlafen sie schon, dann geht man wieder leise weiter, um nicht zu stören. So ist es heute. Damals war es anders. Die Situation war anders und das Empfinden für eine Notlage war anders als heute. Die Familie war sicher kurz nach Sonnenuntergang schlafen gegangen und befand sich in einem einfachen Haus, auch in einem Zimmer, Eltern, Kinder, Haustiere, alles in einem Raum. Wenn da einer aufstand und dann womöglich noch den Türriegel zur Seite schieben musste, da wurden notgedrungen alle wach. Für eine Familie mit kleinen Kindern ist es eine schlimme Sache, die Kinder dann wieder zum Schlafen zu bringen. Entsprechend fällt die Antwort des Hausvaters aus. Er ist nicht gerade freundlich. Er reagiert unwirsch, denn er redet den Freund vor der Tür nicht an. Und doch muss er aushelfen. Er kann gar nicht anders. Es ist Ehrensache. Selbst wenn er nicht aus Freundschaft aufsteht und ihm gibt, wird er aufstehen und ihm geben, so viel er braucht, weil der andere nicht nachgibt und immer wieder klopft. Das heißt, ein Mensch ist in Not und geht damit zu seinem Freund. Die Situation ist ungünstig und die Chancen stehen schlecht. Dennoch wird der Bittende bekommen, was er braucht. Anders konnte man sich das damals nicht vorstellen. Ob wir in unserer Zeit und Kultur auch so helfen würden, wage ich zu verzweifeln. Da wird schon mal der Hörer abgehängt, damit die Klingel von unten nicht klingelt. Aber wenn es Freunde sind, dann ist es eigentlich klar. Der, der seinen Freund bittet, der wird Hilfe bekommen. Genauso ist es in dem zweiten Gleichnis, das Jesus erzählt. Da geht es um einen gerösteten Fisch, ein gekochtes Ei, natürlich das Brot, das manche Textzeugen dann noch ergänzen. Diese drei Dinge gehören zu den Grundnahrungsmitteln der damaligen Zeit. Es ist einfach undenkbar, dass ein Vater dem bittenden Sohn statt dem, was er zum Leben braucht, etwas gibt, etwas in die Hand legt, was dessen Leben zerstören könnte. Ein zusammengerolltes Skorpion konnte durchaus einem Ei gleichen und sich auch in einem Nest verstecken. Vielmehr ist zu erwarten, dass der Vater den Sohn vor dem Skorpion und allem, was das Leben zerstören würde, dass er ihn davor schützt. Vielmehr ist zu erwarten, dass der Vater dem Sohn schon gibt, bevor er bittet, und dass er dann gibt, was er kann und was gut für den Sohn ist. Jesus wendet die Gleichnisse auf das Gebet an. Auch ihr werdet von Gott gewiss erhört. Das könnt ihr erfahren. Probiert es doch aus. Euer Freund im Himmel lässt euch nicht hängen, nein, niemals. Und beachtet, Jesus macht uns zu Freunden Gottes, ja sogar zu seinen Kindern. Unser Vater gibt uns, was wir brauchen, und das ist wichtig. Das zweite Gleichnis malt uns eine Beziehung vor Augen, die Jesus gern als Vergleich für Gott nimmt, die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Nie im Leben würde ein Vater seinem hungrigen Kind eine Schlange oder einen Skorpion in die erwartungsvoll ausgestreckte Hand legen. Wer so handelt, verdient es nicht, ein Vater genannt zu werden. Nun sind alle Väter dieser Erde aber unvollkommen in ihrer Liebe, gehandicapt durch ihre Befangenheit in Egoismus und auch Schuld. Der himmlische Vater ist es nicht. Wird er uns dann etwas, was uns kaputt macht, in die Hände legen, wenn wir sie im Gebet hinstrecken? Nein, niemals. Das klingt so einfach und dennoch ist es genau so. Bittet, so wird euch gegeben. Aber nicht jeder wird dem zustimmen, wenn er auf sein Leben zurückschaut. Manches ist rätselhaft geblieben oder auch schwer, wo das Bitten ohne die erhoffte Erhörung geblieben ist. Bitten, die nicht erhört werden, wecken endlose Fragen. Es bleibt der Eindruck, ich habe gebetet, aber eben nicht oder sogar überhaupt nichts empfangen. Warum hört Gott mein Gebet nicht? Und welches Gebet erhört er? Liegt es an meiner Wortwahl, an meiner Haltung, an meinem Glauben, an meinem Leben in der Heiligung, wenn ich erhalten will, was mir fehlt? Bittendes Gebet kann sich zu einer langen Irrfahrt entwickeln und lebenslang Spuren der Enttäuschung in einem Christenherzen hinterlassen, wenn es nicht so erfüllt wird, wie wir es uns wünschen. Sicher kennt ihr den Vergleich für ein vertrauendes Verhältnis zwischen dem Vater und seinem Kind, der so geschildert wird: Ein Kind springt mutig von der Mauer, weil der Vater die Arme nach ihm ausstreckt und bereit ist, es aufzufangen. Dieselbe Geschichte mit anderem Ausgang kann erschüttern. Der Vater stellt das Kind auf eine Mauer, fordert es auf zu springen mit dem Versprechen, ich fange dich auf. Dann dreht er sich weg. Das Kind schlägt unsanft am Boden auf und der Vater sagt, mein Sohn, jetzt hast du etwas für dein Leben gelernt. Vertraue niemandem. Stellen wir uns vor, ein Vater wäre so. Wir wären alle entsetzt. Wir sind vielleicht schon entsetzt, weil ich es bloß so erzählt habe. Doch viele Christen tragen genau dieses Bild von ihrem himmlischen Vater in sich, weil sie ihre Gebetswünsche über ihr Vertrauen zum Vater stellen. Er hat mich einmal nicht aufgefangen, deshalb kann ich nicht springen. Woher soll ich es überhaupt wissen, dass er mich auffängt? Ich versuche es lieber gar nicht erst. Er hat meine Wünsche nicht erfüllt, er hat meine Gebete nicht so erhört, wie ich es mir vorstelle, ich bete nicht mehr. Dem hält Jesus entgegen, selbst einem ungerechten, selbstsüchtigen, in seiner Liebe begrenzten, in Gottes Augen eben bösen Vater ist es unmöglich, seine Kinder zu enttäuschen. Wie viel mehr könnt ihr nur Gutes vom himmlischen Vater erwarten? Einem in seiner Nachtruhe gestörten, verärgerten und unwilligen Freund ist es unmöglich, den Nachbarn wegzuschicken. Wie viel weniger wird euch Gott mit leeren Händen vor der Tür lassen? Wenn unser Wunsch nicht erhört wird, dann heißt das nicht, dass wir nicht mehr vertrauen können. Wenn wir nicht oder nicht gleich erhalten, was uns nötig erscheint, dann heißt das nicht, dass wir nicht gehört worden sind. Beten und bitten ist mehr. Jesus selbst macht es uns vor, was es heißt, zu bitten, zu warten und sich selbst verändern zu lassen. Im Garten Gethsemane liegt er mit einer existenziellen Not im Gebet vor dem Vater. Jesus hat Angst zu sterben. Es graust ihm davor, so zu sterben, wie er sterben wird, und er bittet, lass es nicht zu, Vater. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Seine Bitte wird nicht erhört. Er kommt zu den Jüngern zurück, die schlafen. Jesus geht wieder und betet noch einmal. Diesmal betet er anders. Mein Vater, ist es nicht möglich, dass du abwendest, was auf mich zukommt? Dann geschehe dein Wille. Das heißt, Jesu Gebet ändert sich, aber nicht das Vertrauen in seinen Gott. Mein Vater, das hält Jesus fest mit allem, was in diesem Wort liegt. Ein bekannter Theologe, Helmut Thielicke, sagt dazu, so sucht er erst das Angesicht seines Vaters, sucht seinen Blick, tastet sich hin an sein Herz, bis er seinen Schlag hört und sein Lieben spürt und sucht die väterliche Hand, bis er die ganz in der seinen hat. Suchen heißt dranbleiben. Suchen heißt, einen Weg zu gehen. Suchen heißt aber auch, auf einem anderen Weg vielleicht zaghafte Schritte zu wagen. Und wer sucht, der wird finden. Vielleicht findet er das, was er erhofft hat, zu einem anderen Zeitpunkt oder unter anderen Umständen. Vielleicht findet er überhaupt nicht, was er sich gewünscht und was er erbeten hat. Aber ganz sicher wird Gott ihm das geben, was das Beste für ihn in seiner Situation ist. Oder mit Worten von Daniel Wilson, Gott ist groß, zu groß, als dass man ihm widerstehen könnte, zu gerecht, um Unrecht zu tun, zu gut, um sich am Elend eines Menschen zu freuen. Darum sollten wir uns still seiner Leitung fügen, denn sie ist die allerbeste. Wer sucht, der wird den Vater finden, dessen Herz für ihn schlägt. Nochmals, Helmut Thielicke, wir lernen, dass der größte Segen dieses Betens nicht darin liegt, dass wir nun das ganz Bestimmte und Erbeten auch bekommen, sondern das Geschenk des Betens besteht darin, dass wir nun die Gemeinschaft des Vaters bekommen, dass er uns sein ganzes Herz zum Geschenk macht, dass wir alles aus seinen Händen nehmen können. Es ist entscheidend, dass wir festhalten, wer diese Aussage des vorbehaltlosen Vertrauens macht. Es ist Jesus, der selbst erlebt, dass ihm der Vater eine Bitte abschlägt. An der Schwelle des Todes ringt der Sohn mit dem geliebten Vater darum, dass er nicht sterben muss. Auch er bittet und ihm wird nicht gegeben. Und doch bleibt er dabei, dass er einen Vater hat, der diesen Namen verdient. Er gibt uns seinen Geist. Der Schluss der Unterrichtsstunde zum Thema Gebet ist überraschend. Wir wollen doch wissen, was wir tun, was wir nun bekommen und wann wir es bekommen. Und nun weicht Jesus aus. Nicht über Gesundheit, Erfolg und ein langes Leben spricht er. Nicht über Bedingungen, die wir zu erfüllen haben, damit Gott uns zu hören vermag, sondern über den Heiligen Geist. Ist das die Flucht ins Spirituelle, weg aus den Alltagssorgen, die uns zu schaffen machen? Nein, Jesus weist uns auf den Kern allen Gebetes hin. Im Gebet treten wir immer ein in eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott, der in seinem Heiligen Geist in uns gegenwärtig ist. Wer anklopft, steht vor einer Tür, und zwar nicht nur mit einer Bitte, sondern auch mit dem Wunsch nach einer menschlichen Begegnung. Stellen wir uns der Frage, warum beten wir eigentlich? Wollen wir wirklich das Gespräch mit Gott, die Gemeinschaft mit ihm? Oder wollen wir ihm nur unsere Bitten und Wünsche vorlegen und dann gehen wir unsere Wege und lassen Gott zurück? Wir dürfen nicht vergessen, wir suchen Gottes Angesicht nicht um unseretwillen. Wir beten nicht, damit sich bestimmte Dinge erfüllen. Es geht nicht darum, dass wir an uns selber hängen bleiben und das Gebet nur eine trügerische Tempelkulisse ist, die wir um den Altar unserer eigenen Wünsche und Sorgen herumbauen. Wer betet, damit er sich entlastet oder innerlich aufbaut, hat das Beten zu einer Funktion gemacht. Gott aber ist Leben und unsere Gemeinschaft mit ihm soll etwas Lebendiges sein. Wer aber diese Gemeinschaft mit ihm sucht, der wird sie ganz sicher finden. Das Anklopfen an der Tür bedeutet die Suche nach Gemeinschaft. Kinder fragen bei den Eltern nicht nur deshalb nach, weil sie ihre Hilfe brauchen. Sie versichern sich gleichzeitig mit der Bitte, dass die Eltern noch da sind. Sie halten Eltern mit einer Frage auf, wenn schon längst gute Nacht gesagt ist, weil sie nicht allein sein wollen. Sie trödeln in Papas Büro herum, obwohl sie längst eine Antwort erhalten haben, weil sie die Gegenwart des Vaters genießen. Wie oft trödeln wir in Gottes Büro herum, um seine Gegenwart zu genießen? Als Kinder des himmlischen Vaters ist es nicht anders. So freut er sich, wenn wir uns an ihn erinnern, zu ihm kommen und ihn mit unserem Vertrauen ehren. So darf aus der Gebetszeit auch für uns eine Zeit sich entwickeln, mit der Gemeinschaft mit dem Vater über alles Bitten und Verstehen hinweg. Es ist nicht nur entwürdigend für einen Vater, wenn er zum Erfüllungsgehilfen der kindlichen Wünsche degradiert wird. Es ist für die Beziehung zwischen Kind und Vater direkt gefährlich. Wer im Gebet an seinen Sorgen hängen bleibt, seine Wünsche mit beiden Händen vor den Vater bringt, sie dann aber nicht loslässt, der hat keinen Platz mehr, keinen Gedanken, keine Hand frei, um nach dem zu greifen, der uns mit allem, was Not tut, beschenken will. Die Gabe rückt in den Vordergrund und verstellt den Weg zum Geber. Und dann könnte es sein, wir bitten statt um Freiheit, um einen Perserteppich für unsere Zelle, in der wir gefangen sind. Ohne den Heiligen Geist könnten wir gar nicht beten, könnten wir erst recht nicht als Kinder beten, würden uns das Vertrauen und schließlich auch die Worte fehlen. Wenn wir also den Geist haben, den der Vater im Himmel gerne gibt, dann brauchen wir uns ums Gebet keine Sorgen zu machen. Dann werden unsere Sorgen zum Gebet. Dann wird das Gebet zu einer Zeit in der Gegenwart des Vaters, die dann unsere Sorgen ins rechte Licht rückt und uns gewiss macht, dass er hört. Amen.